Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Lieber Florian Käufer, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du aus Essen zugeschaltet bist. Hoffe ich, dass ich heute die richtige Stadt erwische. Von Hamburg nach Essen die Verbindung. Finde das ganz großartig, dass wir die nächste halbe Stunde zusammen verbringen dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Claudia. Schön, dabei zu sein.
Ja, wir haben uns, ich glaube, in Zeiten von Corona kennengelernt und ich glaube auch nur irgendwie zweimal physisch gesehen, aber schon ganz oft per Zoom, weil du auch so ein umtriebiger Mensch bist, der sich besonders für das Thema Nachhaltigkeit auch einsetzt. Und da in dem Kreise treffen uns auch regelmäßig. Aber letztendlich für alle die dich noch nicht kennen, per Zuhörer und Zuschauer, du bist Geschäftsführer von TFC Erlebnis und das finde ich auch so cool, weil du ja eher mit Flug und Erlebnis das genutzt hast, das Wortspiel, und machst tatsächlich auch, konzentrierst dich dabei um nachhaltigen Tourismus, weil das einfach deine große Leidenschaft geworden ist und und sitzt in Essen und arbeitest auch im Familienbetrieb noch zusätzlich und mit deiner Mutter an deiner Seite auch im Reisebüro. Insofern finde ich das ganz großartig, dass es mal halt auch so ein kerniges unternehmerisches Unternehmen hier bei mir ist, was klein und fein ist, aber eben natürlich auch einen großen Geist und unternehmerischen Geist hast, weil du ja auch schon im Unternehmerhaushalt groß geworden bist. Also nochmal kurz und knackig, herzlich willkommen.
Ja.
Wie verbindest du das? Also ich sag mal, bist du, wie darf ich mir das erstmal vielleicht für den Zuhörer, Zuschauer sozusagen sich reinbeamen? Wie darf man sich das vorstellen? Hast du ein stationäres Reisebüro? Bist du agil unterwegs und machst Homeoffice vielleicht? Vielleicht beschreibst du mal kurz, was dich, dein Reisebüro und wie lange du vielleicht auch schon am Markt bist, damit man so ein gewisses Bild kriegt vom Florian Käufer und dem TFC Erlebnis Reisebüro.
Habe ich so einen roten Faden, der nicht so ganz gerade gezogen ist, sondern so ein bisschen krüsselig. Aber das Reisebüro gibt es jetzt seit 2015 und nach Corona und wo sich so ein paar neue Aufgabenbereiche für mich ergeben haben und meine Mutter jetzt auch nicht 40 Stunden arbeitet, haben wir uns dazu entschlossen, schweren Herzens unser stationäres Ladenlokal zu verlassen und haben uns jetzt ein kleineres Büro genommen, arbeiten viel von zu Hause aus und haben in dem, wir waren in Rüttenscheid, das ist so Essens Kiez. Und da habe ich mir jetzt auch so ein Share-Office noch genommen. Also das wird auch gut angenommen, wo ich dann ein cooles Büro habe in der Nähe, wo ich früher war. Und halt, um mir halt wirklich zu sagen, klar, das ist einmal eine Entlastung für den Geldbeutel, aber auf der anderen Seite auch immer ein Stück Flexibilität, was einem zurückgegeben wird. Weil wir kommen ja vielleicht auch noch darauf, dass ich dann auch hier und da mal unterwegs bin und mir gesagt habe, ich bin immer für die Kunden da. Die Qualität nimmt auch tatsächlich zu. Also es gibt natürlich keine Flucht mehr von Kunden in dem Sinne und möchte aber keine festen Öffnungszeiten mehr, die zulasten meiner Termine gehen, weil man hat ja doch mal Sachen, die nicht online stattfinden. Und so bin ich heute auch in dem Luxus hier zu sagen, ich schließe eine Tür ab, ich habe keinen Termin und ich möchte gerne ein paar Minuten mit der Claudia quatschen. Das stationäre Reisebüro gab es also von 2015 bis 2022 und seitdem bin ich dabei, mich so da reinzufuchsen, wie man das ein Stück weit kompensieren kann. Also tatsächlich hat man sich so eine Stammkundschaft aufgebaut, die auch eigeninitiativ kommt. Was jetzt so den Dialog angeht, den man außerhalb von Buchungsprozessen und von Alltagsgeschäft lebt, ist noch so ein Learning, ist das ein bisschen Newsletter, haben wir früher auch so gar nicht drauf gesetzt. Das probiere ich jetzt schon regelmäßig zu implementieren, um halt zu sagen, ich möchte im Dialog bleiben. Früher hatten wir samstags und mittwochs den Markt vor der Tür, da strömten die alle rein und da lief die Kaffeemaschine heiß. Ohne dass man unter Umständen gebucht war, aber irgendwie war man da so ein bisschen mehr im Gespräch. Das sind so Sachen, die fehlen einem. Und das mit der neuen Situation probiert man irgendwie umzugehen. Aber es ist doch mehr, was über Telefon und beispielsweise Zoom läuft, als man denken mag. Also diese stationären Sachen, die werden angenommen. Zu sagen, ja, ich möchte mich gerne in Rüttenscheid treffen, dann machen wir einen Termin, das ist überhaupt kein Ding. Aber tatsächlich werden auch viele Buchungen relativ unkompliziert über Telefon getätigt, die dann nachher digital unterschrieben werden.
Und ich kann mir bei dir auch vorstellen, dass du durch die langen Jahre, in denen du da schon bist und wahrscheinlich auch schon, da kommt es vielleicht gleich nochmal drauf, gründungsmäßig ja auch schon familiär da ein Reisebuch-Spezialist war, du ein großes Netzwerk hast, nehme ich an, so dass man dann halt auch eine Vertrauensbasis hat, wo du, wo jetzt eine persönliche, ein persönliches Treffen gar nicht unbedingt so notwendig ist. Oder wie sieht das aus?
Wahrscheinlich ist das so, ja. Also im Endeffekt, dass man sagen kann, wir arbeiten jetzt lange zusammen, vielleicht liegen auch Geburtsdaten vor und man, da ist vielleicht auch weniger Kommunikation nötig. Man hat ja so ein Segment, wo man sagt, hier, mach mal oder machen Sie mal. Sie wissen ja ungefähr, welche Hotels für uns in Frage kommen. Und dass die Gespräche bei Stammkunden vielleicht ein bisschen kompakter sind, um zu sagen, wir haben uns jetzt das und das Ziel ausgeguckt und die Parameter gar nicht in so einer aufwendigen Analyse getätigt werden müssen. Mhm. Aber umso aufregender ist es dann auch mal Neukundschaft wieder zu begrüßen und zu sagen, ich kann mal wieder jemanden ganz neu kennenlernen und das ist natürlich auch immer schön.
Ja. Ja, und du hast mir ja schon verraten, dass dein Großvater auch schon ein Reisebuch hatte. Das fand ich ja ganz bemerkenswert. Wobei du bist ja auch jung, ne? ist das dann sozusagen auch ein Teil, den du von ihm damals übernommen hast? Oder war da deine Mutter wahrscheinlich noch in between? Oder wie darf sich man sich die Historie vorstellen?
Nee, wäre auch eine schöne Geschichte, aber anders als die. Meine Mutter ist die Touristikerin in der Familie. Mhm. Und mein Großvater hat ein Reisebüro. Der hat auch sehr viele Jobs gemacht, aber es gab tatsächlich auch mal Käuferreisen und wir haben da auch noch so schöne Plakate von Bus-Events von der WM. Müsste ich jetzt überlegen, aber welche WM-Fahrten da angeboten werden. Also auch relativ spannend, auch einen eigenen Reisebus gehabt. Also dann wieder eine ganz andere Schiene. Der war dann Pilot. Mein Vater ist ja auch Pilot geworden und hat auch das elterliche Unternehmen gegründet. Ist aber ganz schön, sich jetzt mal zu unterhalten, wie da die Verbindung war. Natürlich damals so Telex, ganz modern, sagt er, hat das alles irgendwie schriftlich gemacht und das ist dann für mich wieder so eine ganz fremde Welt, weil er immer sehr technikaffin war. Und ich kann mir vorstellen, dass das damals so, ich sag mal, wahrscheinlich 60er Jahre oder kann ich jetzt gar nicht sagen, dass er immer auf dem neuesten Stand der Technik war. Also ist er heute auch immer noch. Aber das ist so eine Neugier, die ich bei mir auch mal immer wieder finde, wenn ich jetzt nicht der Digitalste bin wahrscheinlich, aber da ist natürlich ein Riesenunterschied in der ganzen Arbeitsweise und in der Komplexität, wenn man nicht gegen das Internet ist. Also wirklich zu sagen, ich mache gar nicht so viel pauschal, sondern entweder die Busgeschichten oder Flugtickets. Also das, wo heute die Reisebüros auch gar nicht mehr, wenn ich für mich sprechen darf, gar nicht immer so viel Bock drauf haben. Ne? Also dann hast du wieder, musst du Servicegebühr machen, also Pauschalangebote oder zusammengestellte Reisen, Bausteinsachen, die machen ja viel mehr Spaß und die waren jetzt gar nicht seine Baustelle.
Verstehe. Und genau, du hast ja schon das Thema Neugierde angesprochen. Ich glaube, das ist auch das, wie du selber sagst, das sich irgendwie auszeichnet, weil du bist auch nicht nur, ich sag mal, in einem Reisebüro unterwegs, nicht nur gibt es nochmal die Flugschule deines Vaters, in der ihr als Familie da auch noch tätig seid, sondern es gibt halt auch die Leidenschaft, noch über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch immer wieder andere Perspektiven einzunehmen, wie zum Beispiel das Engagement beim Deutschen Reiseverband oder aber auch bei Futuris oder aber Tourzert, wo du dich ja auch sogar akkreditieren lassen hast als Coach und Auditor, beziehungsweise auch selber die Zertifizierung durchgezogen hast, was ja dann auch, also ich sage bewusst durchgezogen, weil das ja auch eine kleine Herausforderung ist, weil wirklich irgendwie jede Stellschraube angeguckt wird. Und das ist sozusagen das, was macht dich aus? Und vielleicht noch zu Futuris oder vielleicht willst du auch nochmal kurz in den drei Formaten beschreiben, was so deine Rolle ist und warum du dich da auch engagierst. Also vielleicht auch so im Grunde so ein kleiner Hack im Sinne von, das ist Netzwerk und das ist auch, das ist das, was mir gut tut, auf der einen Seite persönlich, aber vielleicht zum Nachahmen sich eignet, weil man dann immer unterschiedliche Perspektiven auch bekommt.
Ja, ich muss vielleicht mit einer Richtigstellung anfangen, bevor das nachher falsch verstanden wird. Die bei den Tourset Audits handelt sich immer, ist immer ein Prüfer, der zu den Unternehmen geht, in meinem Fall meistens Reiseveranstalter, sich das Unternehmen dann Tag anguckt und da die Prozesse, die Stakeholder und die ganzen, die Management-Ebene und das Büro, Ökologie und so weiter sich anschaut. Die Zertifizierung selber nimmt bei Tourset ein Gremium vor, also es ist quasi so eine Gewaltenteilung. Also quasi mein Prüfbericht und meine Empfehlungen werden an ein Gremium weitergegeben. Also das ist das Besondere an Tourset, dass ich als Auditor nicht die Zertifizierung durchführe.
Und vielleicht muss man auch mal sagen, also für die, die es nicht kennen, das ist also ein international anerkanntes Beratungs- und Zertifizierungssystem, auch besonders zum Thema Nachhaltigkeit, wenn ich das richtig erinnere.
Genau. Nach den GSTC-Kriterien anerkannt, also ja, da kommen wir auch fast eine eigene Folge zu machen. Also auf jeden Fall finde ich ein sehr anerkanntes und traditionelles fast schon Label auf dem Nachhaltigkeitsbereich in Deutschland und auch international aktiv. Genau, ja, da bin ich sehr gerne für unterwegs, weil es natürlich auch hilft, andere Unternehmen kennenzulernen. Und das ist ja das Schwierige im Reisebüro. Da muss jeder seinen Weg finden, wie er neben den Buchungsprozessen, also dem technischen und dem Schwärmen von fremden Ländern und Regionen vielleicht nochmal hinkriegt, seinen Weg findet, diese ganze Kette da kennenzulernen. Und dafür ist natürlich auch ein Weg, sich viel mit Reiseveranstaltern zu umgeben, viel Dialog zu führen. Und ein Weg ist natürlich auch auf so eine Weise, die Veranstalter kennenzulernen. Ich arbeite mit denen natürlich gar nicht so großartig zusammen. Da ist natürlich immer gut, wenn man an der Stelle so ein bisschen Distanz hat. Aber trotzdem hilft einem das im Alltag, der dann Verständnis für zu kriegen und dann auch gerade, wie komplex das sein kann. Ne? Aus dem Reisebüro sind die Möglichkeiten da ja, sag ich mal, als Ende der Leistungskette begrenzter, aber für Veranstalter wirklich da alles umzukrempeln und wirklich ganze Geschäftsprozesse umzustellen. Und je nachdem, wie schnell das geht oder wie langsam, bekommt man dann Gespür für, wie die Leute dafür auch brennen. Ne? Das merkt man gerade, wenn jetzt so gibt einzelne traditionelle Unternehmen, die sich dafür sowas entscheiden. Und da geht das dann sowohl Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer mit beeindruckendem Tempo. Also wenn man bedenkt, was wie viel Arbeit das ist, und das freut mich dann auch immer von außen bewundern zu dürfen. Und das ist auch eigentlich der ganze Hintergedanke, immer zu sagen, ja, ich habe jetzt ein kleines Büro, ich habe hier meinen Impact, ich kann Kunden mal dazu beraten. Passiert auch natürlich nicht immer. Also ich das sind auch diese klassischen 0815 Reisen. Aber was kann man sonst noch machen oder wie kann man vielleicht den Weg für andere leichter gestalten? Und das ist immer, wenn man sich damit befasst, welche Netzwerke es gibt oder wer eigentlich einen Einfluss hat auf die Branche. Und da ist natürlich im Outgoing-Bereich, im Outbound-Bereich der Deutsche Reiseverband. Und darüber bin ich auch auf Futuris gestoßen. Futuris ist ein Netzwerk aus auch touristischen Akteuren, da sind Beratungsunternehmen dabei, Destinationen und viele Reiseveranstalter und auch relativ viele Reisebüros, wo die Reiseveranstalter einerseits Projekte mit der Hilfe von Futuris umsetzen, aber es auch immer Branchenprojekte gibt.
Und auch immer nochmal ergänzend zum Thema Nachhaltigkeit.
Genau, als eine reine Nachhaltigkeitsinitiative. Das heißt rein, da gibt es ja auch schon viele verschiedene Bereiche, also um mal Beispiele für Branchenprojekte zu nennen, das war zum Beispiel plastikfreier Urlaub, wo man mit lokalen Partnern und mit Hoteliers auf den Balearischen Inseln zusammengearbeitet hat und systematisch an dem daran gearbeitet hat, wie man weniger Plastik in den Hotels verwendet. Das letzte Projekt war jetzt Klima, dann durch so ein klimabewusst Reisen. Also da ist auch jetzt ein Verein raus entstanden, der heißt Klimalink. Dabei geht es darum, einen Standard jetzt zu fixieren, den Reiseveranstalter nutzen, um den klimatischen Fußabdruck ihrer Reise einheitlich zu ermitteln. Das heißt, das ist so die Vision, dass man am Ende da, wenn man eine Reise zusammengestellt hat, einen einheitlichen Fußabdruck hat und dem Kunden dann sagen kann, dem Reisenden, wie viel Kilogramm, wie viel Tonnen CO2 oder generell klimatische Klimagase er dadurch verursacht durch seine Reise und dadurch für ein Stück weit Sensibilität schaffen.
Mhm. Und wie kam es eigentlich zu deiner Infizierung, / Leidenschaft zum Thema Nachhaltigkeit? Weil letztendlich kommst du ja aus ich nenne es jetzt mal, normalem Reisebüro oder hast ein normales Reisebüro geführt. Und jetzt kam das Thema Nachhaltigkeit, ist ja schon, ich sag mal, bei dem einen oder anderen, auch gerade bei Forum Anders Reisen, um die auch nochmal zu nennen als Verband, die ja ausschließlich eben Veranstalter eben inkludiert, die eben sich auch dazu committen, Nachhaltigkeitsparameter sozusagen zu sicherzustellen. Und das macht man ja nicht einfach so von heute auf morgen, sondern die letzten Jahre haben sich irgendwie, haben wir uns alle sensibilisiert, und gerade in der Reiseindustrie, glaube ich, sind wir da noch recht am Anfang stärker ja auch im Vertrieb das Thema sozusagen weiterzuentwickeln und auch umsetzbar zu machen, weil die Nachfrage grundsätzlich, so heißt es immer wieder, doch sich relativ klein hält. Das heißt, da ist natürlich, sind wir auch als Anbieter irgendwie gefordert, darauf hinzuweisen. Aber da muss man ja auch irgendwann ein Faible für haben oder irgendwann muss einem die Lampe angehen, dass das irgendwie wichtig ist oder vielleicht auch Zukunftsmusik ist. Wie war das bei dir?
Also zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, und ich glaube, ein Kernproblem ist natürlich, dass es bei den Reisenden noch nicht immer angekommen ist, aber zeigen ja verschiedene Umfragen, dass der Bedarf durchaus da ist und der Anspruch auch. Ich glaube, was beim stationären Reisevertrieb, oder damit meine ich auch jetzt mobile Reisebüros, für mich eine Herausforderung ist, ist so dieses alteingesessene Klischee. Da gibt es einmal dieses bewusst Reisen, also das sind zum Beispiel die sich im Forum Anders Reisen versammeln und sich ja auch mit Reisebüros zusammentun. Aber das Bild beim da gibt es, glaube ich, so eine Trennlinie in der Subjektivität des Kunden. Also der sagt hier, gibt einmal hier Gummi, Luftmatratzen und Gummitierchen im Schaufenster. Und auf der anderen Seite, das gibt's aber nicht im Reisebüro, kann ich auch irgendwie bewusst reisen. Da sind wir auch auf dem Weg, das, glaube ich, runterzufahren. Und dafür sind, glaube ich, jetzt alle Akteure auch zu aktiv, um das ein bisschen da rauszukriegen. Aber das ist der... glaube ich, das, was in vielen noch drinsteckt, immer zu sagen, wenn ich mich selber kümmere, dann ist die Reise ja direkt nachhaltiger. Das ist schon dahingehend schwierig zu sagen, weil ich ja viel mehr Expertise habe, wenn ich über einen Veranstalter gehe, in den meisten Ländern, zu den Ländern unter Umständen, zu dem Transport. Also ich gebe ja Aufgaben ab, um zu sagen, mach du dir mal Gedanken um meine Reise. Und das ist noch nicht ganz so lange so, dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, aber das beschleunigt sich jetzt immer mehr. Und tatsächlich bin ich da 2017 drauf gekommen, und ich glaube auch, das mag noch 3-4 Tage gewesen sein, bevor das Thema so ganz trendy wurde. Das waren so, glaube ich, ineinander fließende Flüsse, sagt man ja immer. Also so ein paar Zufälle, die aufeinander trafen. Einmal haben wir damals Rundflüge angeboten über unser Reisebüro, also eine ganz andere Geschichte. Und da fing an, das Flugzeug ein bisschen zu kränkeln, und das hat wirklich viel Kapazitäten in Anspruch genommen damals. Und da habe ich mir so gesagt, ja, was passiert denn jetzt? Dann werden wir ja rein touristisch, wenn wir diese Eventschiene, aus der ich ja auch komme, nicht mehr bedienen können. Und habe zu der Zeit sowieso, gerade weil ich ja Quereinsteiger bin, am Travel College, ich will jetzt keine Werbung für die machen, aber vielleicht dem einen oder anderen Begriff, sondern Touristikfachkraft zu machen. Also ich bin kein Tourismuskaufmann gelernter, sondern Veranstaltungskaufmann. Und das da habe ich diesen Lehrgang gemacht, und der hatte schon 2 relativ üppige Skripte zu Nachhaltigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das heute Schulstoff ist, ich glaube immer noch nicht. Und das hat mich da schon relativ schwer beeindruckt. Da habe ich gesagt, toll, irgendwie cool. Und im Jahr 2017 war auch zufällig die Stadt Essen, meine Heimatstadt, wie du eben richtig erkannt hast, Umwelthauptstadt Europas. Mhm. Und da ist natürlich, hat man auch mal Klick gemacht, das ist halt so eine alte Montanindustriestadt, wovon auch viele Gäste, die hier bei uns zu Gast sind, denken, hier ist ja, muss ja der Himmel noch schwarz sein. Kann durch sein Potenzial und die Entwicklung, die es genommen hat, also gar nicht so, wir sind jetzt on the top, sondern kann diesen Titel erlangen durch verschiedene Bestrebungen von Renaturierung, nachhaltigem Engagement und vielen anderen Sachen. Das hat mich auch so ein bisschen, oder was heißt, ein bisschen sehr beeindruckt, weil ich gesagt habe, ja, das widerspricht sich ja gar nicht. Also natürlich war man auch vorher vielleicht gewollt, ja gut, wenn du in den Urlaub fliegen willst, da kein Tretboot, ne? Da kommt was raus und deswegen glaube ich, musste man erstmal darauf kommen zu sagen, okay, es gibt Stellschrauben und auch sehr viel Potenzial. Das ist ja die andere Seite, also auch beim Thema Nachhaltigkeit immer zu denken. Einerseits die, sag ich mal, die Herausforderungen, die bestehen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch immer die Potenziale sehen. Und sich damit zu befassen, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin dann relativ impulsiv und habe irgendwie direkt auf Tourset bin ich sofort gestoßen und habe gesagt, hier, ich will das jetzt irgendwie machen und bin auch kein Startup mehr. Mich gibt's schon seit 3 Jahren, ihr könnt hier Kennzahlen haben. Und genau, und dann bin ich quasi ein halbes Jahr später bin ich dann auch beim DRV, damals den Cornelius, kennen wir ja auch, mit dem bin ich dann zusammengekommen und habe mich da mehr oder weniger, war damals diese Nachhaltigkeitsschulung wie Encounter und da hat man so eine Präsenzschulung noch fortführen lassen. Und über die, als die mal nicht stattgefunden hat, auf jeden Fall bin ich über die dann an den Deutschen Reiseverband gekommen und hab dann mal gefragt, ob ich dann an den Sitzungen teilnehmen darf und dann bin ich da berufen worden und ist jetzt auch schon lange dabei und ist inzwischen der größte Ausschuss beim DRV.
Ah ja, okay. Sehr schön. Okay, das also sozusagen zur Geschichte. Also Essen ist ein Stück weit mit das Herzstück der Initialzündung für deine Nachhaltigkeitsleidenschaft. Ja, nicht schlecht. Aber das wusste ich auch gar nicht so genau bis dato. Okay, das heißt, so im Umkehrschluss, wenn wir nochmal zusammenfassen, bezogen auf die unterschiedlichen Engagements, also DRV, Futuris, Tourzert, es blickt einen über deinen Tellerrand hinaus, es gibt einem unterschiedliche Perspektiven. Ich sag mal, ich interpretiere jetzt auch nochmal, du hältst dich irgendwie fit und natürlich auch kriegst unternehmerische Impulse für dich und dein Büro und dein Unternehmertum natürlich auch. Und bei all dem Engagement habe ich mich gerade gefragt, wir sind ja auch im Vertriebs Podcast sozusagen. Wie schafft der Florian dann irgendwie an seine Kunden zu kommen? Und vor allen Dingen, was macht er da in der Richtung? Und vielleicht auch gibt es sogar einen Vertriebshack, den du teilen möchtest, der sich auch nachahmen lässt oder auch nicht nachahmen lässt. Wir hören trotzdem auch gerne Geschichten. Also erstmal vielleicht nochmal so, wie kommst du an deine Kunden und was hat sich da für dich bewährt?
Ja, also mit dem, wie kommt man, seine Kunden ist ja, war damals auch als stationäres Reisebüro, hat sich da sehr viel ergeben aus der Geschichten, die wir sonst so gemacht haben und natürlich auch aus Laufkundschaft und wie du eben schon gesagt hast, aus einem relativ großen Netzwerk, was ich durch meine früheren Tätigkeiten noch hatte.
Und sag nochmal, da hast du Events dann organisiert und was für Events waren das?
Das waren damals hauptsächlich Teambuildings, die sich entweder die im Flugsimulator stattgefunden haben oder in einem Kabinensimulator, also dass man auch so Übungen macht für Kabinenpersonal oder auch Rundflüge, ging aber auch bis hin zur Betriebsbesichtigung vom Flugplatz oder ist ja ein Verkehrsflugplatz in Essen, Mülheim oder halt durch den Simulator-Campus von uns. Mhm. Und genau, und ich habe immer dann auch diverse Jobs gehabt, Richtung ein paar eigene Projekte im Eventbereich und auch auf als Veranstaltungstechniker ein bisschen gearbeitet, so ein bisschen rowdy-mäßig aufgehangen und Kisten geschoben. Also da war ich ja noch ein bisschen jünger und wo man halt so sagt, ja, warum nicht abends nochmal irgendwie ein bisschen mal lochen gehen, anstatt Fitnessstudio vielleicht. Und ja, als es dann Richtung TFC-Erlebnis ging, den Begriff haben wir übrigens auch vorher schon verwendet, so haben wir auch alle Events bei TFC dann genannt, der Begriff, also damit arbeiten wir schon länger, aber als es dann in Richtung des Reisebüros ging, sind wir da erstmal ins kalte Wasser gesprungen und haben auch in der ersten Zeit relativ viel Kommunikation betrieben und waren da auch sehr umtriebig, bevor ich dann diese ganzen, sag ich mal, B2B-Sachen für mich entdeckt habe, war das auch so, dass wir damals tatsächlich sehr viel unterwegs waren und uns da im Ort zurechtgefunden haben. Und das waren so die Sachen zu dem Lifehack. muss ich mal sagen, was mir persönlich geholfen hat, war immer halt eine gewisse Neugier. Also zu sagen, wie du schon gesagt hast, über den Tellerrand hinaus. Ich weiß gar nicht, ob man das auf den Vertrieb beziehen kann, aber im Endeffekt läuft es ja alles darauf hinaus, was ich verkaufe. Also nicht nur eine große Klappe, wie man ja merken kann, aber auch ein offenes Ohr. Also immer empfänglich für irgendwelche Ideen, die vielleicht von außen kommen. Das geht auch bei Kunden so. Also es ist ja im Endeffekt, wenn man so aus ökonomischer Basis sieht oder als Kunde, ist ja immer so ein Problem, was vorliegt, so wird das ja immer genannt. Also wenn zwei zusammenkommen im Bedürfnis und ich habe vielleicht die Lösung, dann da sitzt man ja im Idealfall da zusammen und entwickelt da irgendwas. Und natürlich ist es auch hier und da mal so, dass man durch Kunden da irgendwie auf gewisse Lösungen gestoßen ist, die sie auch woanders anbieten. Und das war
sprichst du dann von Reisen schon oder okay, ja. Alles klar. Alles klar.
Schon, also wenn man da haben sich schon, also hat sich in den anderen Unternehmensbereichen natürlich auch gezeigt, aber ich sage jetzt mal speziell da, wo man halt sagt, du bist jetzt der 100. Kunde, der mit der Problematik kommt und entweder, also nach dem 100. Mal hat man in der Regel eine Lösung, aber es kann auch sein, dass sich das so im Dialog ergibt, dass man sagt, ich habe jetzt hier von meinem Gegenüber was mitgenommen. Gilt aber natürlich in der gesamten Leistungskette. Also kann ja auch sein, dass man das im Gespräch mit dem Veranstalter hat oder dass man irgendwo, weil ich bei der DRV-Netzwerkstatt oder so mal mit jemandem gesprochen hat und dadurch ein Erkenntnis weiter ist, aber bei mir hat sich immer dieses lebenslange Lernen irgendwie manifestiert, also keine Angst davor zu haben. Ich bin ja auch, wie gesagt, als Touristiker da reingegangen, sondern war wirklich auf meine Mutter angewiesen, bin ich auch heute noch. Die hat schon ein paar mehr Länder gesehen als ich. Und so ist es nämlich, zieht sich auch beim Thema Nachhaltigkeit nachher auch immer so, weil ich glaube, dass das, wovor die Leute oft Angst haben, ist, dass da jemand ins Büro kommt, der bei so einem Kultthema wie Nachhaltigkeit ein bisschen mehr informiert ist, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also das ist ja jeder Zweite heute. Und ich finde, davor sollte man irgendwie die Angst mal so zu nehmen. Da braucht halt jeder vielleicht so seine Standardantwort drauf, sagen, ja, Glückwunsch, da bist du ja bestens informiert, cool, bin ich beeindruckt, anstatt dann irgendwie im Stuhl zu versinken. Also das passiert dann bei Zielgebieten genauso. Mhm. So, da kommen ja auch Kunden und die waren dann schon 100 Mal da und da. Jetzt kann ich behaupten, ich war schon 200 Mal da oder ich muss halt sagen, ja, toll, da bringen sie hier was mit ins Büro, finde ich super. Und bin ich wieder ein bisschen schlauer geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in Zeiten von Internet, wo man ja auch so ein bisschen schon seit 15 Jahren wahrscheinlich ein bisschen Angst hat immer vor diesen Alternativen, ob man da als Reisebüro sich erlauben kann zu sagen, ja, da bist du jetzt wirklich besser informiert als ich. Und ich behaupte mal schon. Da sind wir wieder beim Thema Authentizität.
Und ich bin noch so gerade gedanklich hängen geblieben bei dem, wo du sagst, es gibt noch irgendwie das 100. Mal, dass das irgendwie eine Problematik oder eine Herausforderung an dich herangetragen wird und dann hast du irgendwie eine Lösung. Hast du da in Bezug auf Kunden auch noch vielleicht ein Beispiel parat, wo du sagst, das trat dann irgendwie mehrmals auf und irgendwie habe ich dann mir rangenommen und habe dann irgendwie Lösungen geschaffen. Hatte ich jetzt noch.
Ich überlege jetzt so ganz konkret, glaube ich, fast nicht. Ne?
Okay, gut. Und nochmal kurz auf die Produkte oder ist mal die Nachfrage einzugehen, um da eine Vorstellung davon zu bekommen bei euren Kunden. Da macht ihr sozusagen von individuellen Bausteinen als auch Pauschalreisen, da habt ihr die ganze Bandbreite. Und wie pflegt ihr dann das Thema Nachhaltigkeit ein? Also ich, um das mal vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, das, was ich bis dahin verstanden habe, ist, dass ihr ja auch sehr, ich sag mal, empathisch damit umgeht. Da muss jetzt nicht jeder bei euch eine Nachhaltigkeitsreise oder da einen besonderen Wert drauf legen, sondern ich sag mal, ihr habt da eine große Toleranz von A bis Z, aber dadurch, dass du da eine besondere Leidenschaft hast, wird es natürlich auch aktiver erwähnt und auch darauf hingewiesen und ein Stück weit auch Aufklärungsarbeit geleistet. So habe ich dich bis dato verstanden. Ist das so oder beziehungsweise was würdest du vielleicht noch ergänzen?
Ja, tatsächlich, also wichtig ist ja immer, das irgendwann so mal runter zu institutionalisieren oder in so ein Verfahren zu packen. Und daher ist es bei uns so, dass jeder bei seiner Reisebestätigung, die der auch unterschreiben kann und die das Infoblatt zur Pauschalreiserichtlinie, ist dann bei uns noch so ein paar Nachhaltigkeitstipps dabei, wo wir sagen, hier sind sie genauso interessiert an den Zielgebieten wie wir, dann haben sie doch bestimmt noch Platz im Koffer für so ein paar Tipps. Und dann haben wir halt pro Reisegattung sind es, glaube ich, so immer um die 6 Bullet Points, die wir den Leuten mitgeben. Wie gesagt, das ist jetzt aufgrund der Digitalisierung, geht das halt wirklich damit, dass sie das hoffentlich mit der Reisebestätigung lesen. Darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Wir sprechen uns immer seit Jahren so gegen den erhobenen Zeigefinger aus. Da kann man sich natürlich auch mal gut hinter verstecken. Und das ist jetzt auch, da können wir uns alle kritisieren. Also wir, ich gehe da vielleicht auch gar nicht bei allen so offensiv mit um, wie ich das gerne würde. Aber das Wichtige ist ja auch gar nicht, da rote Linien zu ziehen, sondern zu sagen, wie, oder die Grundfrage ist vielleicht, wie kann ich den Kunden irgendwie sensibilisieren? Und das geht, da sind wir wieder beim Thema Analyse, zu sagen, was möchte der Kunde? Hat er jetzt irgendwo gehört, dass da alles geboten wird und dass man da eigentlich keine Sorgen offen sind? Oder kann er sich wirklich so mal auf 3, 4 Sachen fokussieren, die dem wichtig sind? Und das kann eine Fernreise sein oder sonst was, aber ob immer diese Masse an Angeboten da ist oder ob es irgendwie ein bisschen touristischer geht. Da sind wir ja auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit oder ob man sagen kann, ja, jetzt hast du hier 100 Punkte, die da angeboten werden und du musst noch das und noch das muss da drauf. Was ist denn da jetzt wichtiger von? Oft ist ja das auch dann, wo man so ein bisschen Budget sparen kann. Also wir müssen ja immer auch drauf gucken, neben dem, ich will jetzt nachhaltig sein, müssen wir immer noch gucken, wie bringen wir einen eventuellen Mehrwert. Und dann, das fängt auch da an, dass man sagen, ja, du willst jetzt wieder alles, aber wenn du 2 Pfennig weniger zahlen kannst, können wir da vielleicht was rausschneiden oder muss es denn alles sein? Ob der Markt da immer mitspielt, ist eine andere Frage. Ne? Es gibt natürlich auch bestimmte Reiseformen, die immer günstiger werden, wo man sonst vielleicht gar nicht drauf kommen würde.
Und das heißt konkret jetzt in der Umsetzung, das heißt, ich habe verstanden, dass eigentlich jeder dann halt so ein paar Tipps bekommt, also mit auf Reisen, damit er sich auch entsprechend also Anregungen erhält, wie man sich auch noch nachhaltiger vielleicht bewegen kann. Aber auch im Vorfeld klärt ihr oder weist ihr hin, so gut es geht. Und das, wie würdest du es einschätzen? Ist das irgendwie so bei 50% aller Beratungen oder ist es auch schon 80, 90 oder?
Dass man es mal anspricht, ist, ich habe ja eben gesagt, es geht häufig vieles sehr, sehr schnell. Also es ist dann heute so, wo man mobil unterwegs ist, vieles, dass die Beratung gar nicht mehr so tief stattfindet, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Also wenn man wirklich mal zusammensitzt, dann kommt man bei mir eigentlich nicht drum herum, dass ich es einmal irgendwie ein bisschen anspreche. Mhm. Sei es auf die Hotels bezogen, aber es ist schon so, dass man das dann ein bisschen lenken muss und dass dann so ein bisschen Neugier auch vom Kunden kommen kann oder sollte. Und wenn nicht, dann muss man jetzt auch wieder darauf gehen, worauf es ankommt und gucken, welche Vorteile man da rausholt. Deswegen bei dem Gespräch lässt sich gar nicht so genau sagen, wie tief das einzieht. Wir haben jetzt einen neuen Feedbackbogen, fragen wir das gezielt ab. Und das ist aber allerdings noch zu jung, um da wirklich jetzt Schlüsse drauf zu ziehen und da, um sich da auch mal selber messen zu lassen, um zu sagen, ja, wir haben da drüber gesprochen, weil sonst können die Kunden ja angeben, hat er jetzt kein Wort drüber verloren. Und die Unterkünfte spielen da natürlich eine große Rolle und die sind gar nicht immer der tatsächliche Impact, aber an der Anreise kann man ja häufig nicht viel machen. Also wo wir wirklich sagen, dass was wir mehr oder weniger boykottieren, sind so kurze Zubringerflüge. Und da sind wir tatsächlich auf dem Level jetzt, wenn der Kunde da irgendwie drauf gestoßen ist und das vielleicht übersehen hat, die kriegt man eben rausgeredet. Also dieses, ich fliege jetzt von uns aus heißt das immer gut, ich fliege jetzt von Düsseldorf nach Paris und von Paris nach Amsterdam und von da aus irgendwo nach Südafrika, nach Namibia oder sonst wohin oder Kenia. Dann habe ich, glaube ich, seit 2016 nicht mehr gesehen. Also die Verbindung gibt's noch. Mhm. Aber da kannst du sagen, pass auf, der Flixbus, der fährt hier 3 Stunden nach Amsterdam und dann kannst du ja nicht vorher nach Paris fliegen. Also diese Zubringerflüge innerhalb Deutschlands, das kriegen wir eigentlich erfolgreich rausgeredet, obwohl die immer günstiger sind, weil ein Fly hinterlegt ist. Aber sonst sind es halt die Flüge und die bleiben halt auch stehen. Es gibt auch Kreuzfahrten und da ist es auch schwierig, da sind wir wieder bei einem anderen Produkt, wenn du einem sagst, der will gerne in die Karibik und sagst, ja, aber ab Hamburg hast du doch hier mal schön den Norden angucken, dann ja, das ist ein anderes Produkt. Also da kann man auch keine Lenkung eigentlich, ne?
Verstehe. Ja, gut, aber das ist ja schon mal schon ein konkreter Ansatz. Also das macht es mir zumindest also klarer, wie ihr da rangeht. Und es ist eben halt empathisch eingebunden, finde ich. Und an mancher Stelle dann einfach auch konsequent zu sagen, hey, da zählen wir jetzt einmal eins und eins zusammen. Ne? Das macht ja so eigentlich keinen Sinn. Das kann man ja dann auch mal machen.
Doch, es kann sein, wenn man jetzt sagt, umso mehr dieses Umsteigen von Flugzeugen, ne, das ist ja auch alles ein zusätzlicher Risikofaktor. Ne? Ich weiß gar nicht, also umso schneller ich am Flughafen bin, an meiner letzten, sag ich mal, Etappe, umso besser ist es ja. Also da können wir mit dem Servicegedanken auch wieder reingehen, aber da kann man auch offensiv sagen, Leute, abgesehen von einem, das muss ja nicht sein. Also,
ja, sehr schön. Time flies with you, Mr. Florian. Die halbe Stunde ist im Nu vergangen. Gibt es aus deiner Sicht noch einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben in Bezug auf dich, Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit, Vertrieb, was du noch zum Besten geben möchtest?
Nee, mir ist leider die Kundensituation auch immer noch nicht eingefallen, auf die ich eben noch wollte. Aber,
nee. Das macht nichts. Also da hast du, bist du wunschlos glücklich, hast du alles geteilt, was du teilen wolltest. Sehr gut. Dann wünsche ich mir für dich, dass dass du deinem Herzen noch stärker folgen kannst und also im Sinne von, dass das auch nachgefragt wird seitens der Kunden, das Thema Nachhaltigkeit noch mehr Respekt und Raum kriegt. Dass deine innovative Nase bereits in 2016 sich damit auseinanderzusetzen, sozusagen sich in Anführungsstrichen lohnt, ganzheitlich lohnt. Finde ich ganz großartig, dass du dich da auch so engagierst und freue mich weiterhin da auch in der Richtung mit dir im Austausch zu sein und sage herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch.
Danke dir.
Und dann weiterhin viel Erfolg und bis ganz bald.
Bis bald.
Ciao, Florian.